Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
So, du weißt ja, oder beziehungsweise du bekommst ja regelmäßig Fanpost.
Ja, nein, was? Unangenehm.
Tobi spricht mich regelmäßig darauf an, dass er mal wieder eine Nachricht bekommen hat, das was stimmt. Uns immer wieder freut.
Ja, doch, ja, das stimmt. Ja? Wenn du es so formulierst, klingt das netter als in der ersten Version. Ja.
Und jetzt ist es so, wir haben tatsächlich mal wieder eine Anfrage bekommen für eine Folge und die würde ich gerne aufnehmen, Tobi. Und das Schöne ist, wir sind quasi nicht darauf vorbereitet. Das heißt,
das ist ja ganz was Neues.
Jetzt versuche ich dich mal mit dieser Frage des Zuhörers ein bisschen aus dem Konzept zu bringen.
Okay.
Also mal gucken, was du wirklich noch weißt, Tobi. Mhm. Und du weißt ja, wir waren ja gestern auf der Bestellfeier in Stuttgart den JungbePilz.
Ja.
Ja. Konnten da von einer Kollegin, waren wir herzlich eingeladen, das mal wieder dabei zu wohnen. Total spannend. Also ich drücke jedem dieser unserer Zuhörer die Daumen, dass auch ZwiPeaks besteht. Stimmt. Und du weißt ja, wir haben alle einen Eid geschworen.
Ja, jetzt willst du den Eid von mir hören, oder was?
Und du weißt ja, den lernt man ja auswendig für diesen Tag.
Ja, ja.
Das war die Frage unseres Zuhörers, Tobi. Kannst du mal dein Berufseid bitte aussagen?
Mein Berufseid.
Nein, ich weiß nicht. Wir wollen jetzt hier niemand langweilen. Nein, die Frage des Zuhörers war: Könnt ihr uns mal oder kannst du mal erklären oder könnt ihr mal erklären, wie komme ich denn eigentlich von einem wesentlichen Abschlussposten auf ein Risiko? Mhm. Wie hängt denn das eigentlich alles zusammen? Und wie viele Risiken brauche ich denn pro wesentlichen Abschlussposten?
5. Danke, das war's. Wir freuen uns wieder in 2 Wochen.
Die 5 größten.
5.
Tobi, warum 5?
Weiß ich nicht. Nein. Also es gibt natürlich keine allgemeine Antwort drauf. Aber sehr spannende Frage. Und ein sehr wichtiges Thema, das man natürlich auch sehr feingliedrig angehen kann und natürlich viele, viele Unterthemen hat, die man dann auch nochmal adressieren kann. Genau, aber wir fanden das ganze Thema so spannend und die Anfrage so spannend, dass wir einfach mal gesagt haben, wir machen das jetzt mal am konkreten Beispiel und nehmen uns heute einfach mal das Sachanlagevermögen vor. Mhm. Und ja, wollen einmal den Weg gehen von, wir wissen jetzt irgendwie, das Sachanlagevermögen ist ein wesentlicher Posten, den wir uns anschauen, bis dann hin zu, welche Risiken haben wir und welche Prüfungshandlungen werden wir denn dann auch durchführen. Und dann kann man im Anschluss ja direkt unsere Folge zu, wie prüfe ich das Sachanlagevermögen, anhören. Und dann hat man ein rundes Paket sozusagen.
Und ich glaube, wir hatten auch schon mal die Prozessaufnahme, oder? Zum Sachanlagevermögen.
Ja, hatten wir tatsächlich auch schon.
Aber wir drehen uns immer wieder ringsrum um das Thema Sachanlagevermögen. Und das Schöne ist, wenn man positives Feedback auf diese Folge bekommt, Tobi, dann nehmen wir uns die anderen Accounts auch noch vor.
Das stimmt.
Cool. Also, damit gehen wir doch mal ganz, ganz, ganz vorne. Mhm. Tobi, erzähl mal, warum mache ich denn sowas wie eine Prüfungsstrategie, Risikoidentifikation, Risikobeurteilung? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich nehme 5?
Ja, das stimmt. Weil wir den sogenannten risikoorientierten Prüfungsansatz haben und der ist natürlich auch grundsätzlich mal abgeleitet aus den gesetzlichen Anforderungen an so eine Abschlussprüfung, weil wir eben nicht darauf abzielen, eine Vollprüfung durchzuführen, sondern wesentliche falsche Darstellungen einfach identifizieren sollen im Rahmen unserer Prüfung und eben eine hinreichende Prüfungssicherheit erreichen, ist natürlich auch der ganze Prüfungsansatz so ausgestaltet, dass wir eben auch unter Gesichtspunkten von Effizienz und Wirtschaftlichkeit eben solche falschen Darstellungen identifizieren sollen, die wesentlich sind. Und dazu orientieren wir uns eben an Risiken, die eben in wesentlichen falschen Darstellungen resultieren können. Und aus diesem Grund müssen wir überhaupt uns erstmal überlegen, welche Risiken haben wir denn? Welche davon sind vielleicht wichtiger oder weniger wichtig? Ja, und dann muss ich irgendwann mir überlegen, wenn ich jetzt dieses Risiko habe, wie kann ich das denn adressieren oder in welchem Umfang muss ich das adressieren, um am Ende dann eben meine hinreichende Prüfungssicherheit erreichen zu können. Und das Ganze ist eben in den ISAs dann auch so ausgestaltet, dass wir die ISAs 300, 315 und 330 haben, wo eben einmal durchgängig beschrieben ist von der Prüfungsplanung, wie ich dann zur Prüfungsstrategie und zum Prüfungsprogramm komme, über die Durchführung der Risikoidentifikation und Beurteilung, bis dann dahin, wo ich eben Prüfungsplanungen, sogenannte Reaktionen auf die identifizierten Risiken plane und durchführe. Und so ist dann mein risikoorientierter Prüfungsansatz ja, zusammengefasst. Ja. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was deine Frage war, aber risikoorientierter Prüfungsansatz ist die Antwort.
Das ist eine sehr gute Antwort. Und ich finde es ja immer super, wenn man sich kurz und knapp hält.
Genau.
Genau. Also im Kern steht alles in dem ISA 315 drin. Das ist übrigens das Herzstück an jeder Abschlussprüfung.
Das stimmt.
Ohne diesen Standard würde es nicht funktionieren. Da steht alles drin, was man braucht. Auch mal total eine Empfehlung, das einfach mal zu lesen. Das sind gar nicht so viele Seiten, wenn man jetzt mal die ganzen Anhänge weglässt. Einfach mal durchlesen. Das ist wirklich spannend, was da drin steht, weil für den einen oder anderen, damals, als ich dann in die Vorbereitung des BP-Exams gegangen bin, kann ja auch so, deswegen mache ich das? Okay, ja, macht Sinn irgendwie. Ja. Darum hängt es auch so und so zusammen. Also es ist wirklich mal total ratsam, das einfach mal durchzulesen. Gibt es ja auch auf Deutsch, deswegen ist das auch relativ einfach verständlich.
Und es gibt ja auch visuelle Zusammenfassungen vom IDW in Buchform, die dann eben die ganzen ISAs zusammenfassen. Oder die Fragen- und Antwortenpapiere, die es ja teilweise dazu auch gibt, die dann relativ konkret auch einfach mal nochmal Antworten geben und vor allem auch Fragen beinhalten, die man sich vielleicht auch selbst manchmal in der Praxis stellt, warum man dann sowas tut und wie man was tun sollte. Also die kann ich auch nur empfehlen, einfach mal zu lesen.
Ja, sehr, sehr wertvoll. Okay, so, und wir wollen jetzt ja heute mal für das Beispiel oder an dem Beispiel des Sachanleihevermögens mal durchspielen und durchdiskutieren. Beginnen wir mal einfach mal von dem Startpunkt aus, wir hätten jetzt das Sachanlagevermögen als wesentlichen Abschlussposten definiert. Wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mit der Wesentlichkeit. Wann ist er wesentlich? Gehen wir mal davon aus, und das ist in produzierenden Unternehmen nahezu immer so, dass das Sachanlagevermögen einfach die Toleranzwesentlichkeit überschreitet. So, Haken dran. So, was mache ich jetzt?
Ja, wie wir immer anfangen, wir müssen erstmal ein Verständnis von dem erlangen, was wir eigentlich vor uns haben. Also vom Unternehmen und dessen Umfeld. Ja, weil das ist einfach die Basis, auf der wir dann überhaupt irgendwie eine Prüfungsstrategie und ein Prüfungsprogramm entwerfen können. Dazu gehört insbesondere, dass man vielleicht auch mal über das Unternehmen recherchiert. Das macht man im Optimalfall vielleicht auch schon, bevor man den Auftrag annimmt, dass man weiß, was auf einen zukommt. Man führt wahrscheinlich erste Gespräche mit der Geschäftsführung oder sonstigen wesentlichen Mitarbeitern und ja, gewinnt einfach ein Verständnis darüber, wie das Unternehmen geleitet wird, was die rechtliche Struktur ist. Guckt auch mal in den Gesellschaftsvertrag, schaut sich die Branche an und versucht daraus einfach erstmal ein erstes Verständnis darüber zu gewinnen, was einen erwartet in der Prüfung.
Ja, sehr gut.
Und das muss ich natürlich dann auch so ein bisschen auf Sachanlagevermögen runterbrechen. Heißt, was ist das eigentlich für ein Sachanlagevermögen? Ist es ein produzierendes Unternehmen? Ja, werden dann eher Maschinen drin sein? Ist es vielleicht kein produzierendes Unternehmen? Ist es eher ein Bürogebäude, einfach, dass das Unternehmen hat? Das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Komplexität der Position am Ende.
Mhm.
Genau. Und dann können wir uns auch schon für die Position grundsätzlich mal überlegen, welche Prüfungsziele, manche nennen es auch Assertions, vorhanden sind und relevant sind. Was ist das klassischerweise im Sachanlagevermögen aus?
Ja, also klassischerweise ist das Thema Vorhandensein. Ja, ich denke, das ist eins der großen Themen. Wir werden nachher auf die einzelnen Risiken noch eingehen. Also immer wieder ein Spaß, wenn man sich diese Anlagengitter anschaut und man sieht dann irgendwelche Anlagen aus dem Jahr 1960, dann kann man schon mal die Frage stellen, ist es wirklich noch da oder wurde es schon lang verkauft, verschrottet oder was weiß ich was. Genau, also das Thema Vorhandensein. Das zweite Thema ist das Thema Bewertung. Ihr werdet es kennen aus den ganz klassischen Zugangsprüfungen. Wurden die Werte richtig ermittelt, richtig aufsummiert und so weiter? Sind nur Bestandteile auch enthalten, die gesetzlich zulässig sind? Und dann haben wir noch das Thema Ausweis. Auch da im Sachanleihevermögen oder im Anleihevermögen ganz generell die Abgrenzung, eigen geschaffene Sachen oder eben auch geleistete Anzahlungen darauf. Da rutscht oft was durcheinander, da muss man immer so ein bisschen ein Auge drauf halten. Das sind so die drei Themen, wo ich sagen würde, die sind so die Klassiker. Das heißt nicht, dass es ausschließlich diese drei sind, das kann auch mal beim anderen oder anderen Unternehmen was anderes sein, es kommt eben auf den Einzelfall drauf an. Aber wenn ich diese drei behandle, bin ich bei dem 0815-Unternehmen eigentlich schon ganz gut unterwegs.
Ja, das denke ich auch. Und warum mache ich das Ganze? Der Prüfungsstandard sagt eben, meine Risikoidentifikation, die sich dem Ganzen dann anschließt, muss ich eben einmal auf Unternehmensebene selbst vornehmen, aber vor allem eben auf Aussageebene, also für das Sachanlagevermögen als Position an sich und dann runtergebrochen in der jeweiligen Position auf Aussageebene eben hier vorhanden sein, zum Beispiel Bewertung, Ausweis, was man sich so vorstellen kann. Genau, und deswegen ist es erstmal relevant zu verstehen, was sind denn hier meine Prüfungsziele, die ich adressiere. Und ja, diese drei sind eigentlich die Klassiker, würde ich auch sagen.
Und jetzt kommt's.
Ja.
Ja.
Jetzt dürfen wir losrennen.
Jetzt dürfen wir losrennen. Was heißt losrennen?
Ja, die, manchmal auch nicht mehr, weil man es digital macht, aber genau, jetzt, ich denke mal, du wolltest auf die Prozesse aus.
Genau.
Gut, nicht, dass ich was übersehen habe. Nein, jetzt vertiefen wir natürlich unser Verständnis. Denn jetzt geht's mit dem los, was man von Tag 1 in der Prüfung wahrscheinlich kennt. Ja, man macht die Prozessaufnahmen und versucht eben noch viel tiefer zu verstehen, wie funktioniert in diesem Unternehmen die Anlagenbuchhaltung und wer ist zuständig, wie ist der Prozessfluss, ja, und welche Risiken resultieren dann daraus letztendlich.
Ja, und das ist wirklich wichtig, weil das ist eine große Neuerung im Vergleich zu dem alten Prüfungsansatz nach dem ISO 315, dass ich die Risikoidentifikation unabhängig von der Beurteilung durch das IKS vornehme. Ja. Ich gucke mir erstmal an, was für potenzielle Risiken sind in diesem Prozess enthalten. Das heißt, wenn wir diese Durchsprache machen, der Prozessaufnahmen, und ich schreibe mir das auf, dann markiere ich mir schon in diese Aufschriebe rein, wo potenzielle Risiken drin sein könnten und notiere mir den mal.
Und jetzt merkt ihr vielleicht, warum das gar nicht so einfach ist, einen Prozess aufzunehmen. Insbesondere, wenn es eine Erstprüfung ist und man noch überhaupt keine Vorjahresunterlagen hat, dann ist es eine ganz schöne Aufgabe, vor allem, wenn man das dann noch alleine machen soll. Man muss einerseits irgendwie mitschreiben, ob das jetzt Herr Müller oder Herr Meier war so ungefähr, der da zuständig war. Man muss irgendwie noch verstehen, vielleicht auch mal mit technischen Begriffen, die der Mandant da, mit denen das um sich wirft und man es gar nicht versteht. Und dann soll man sich im gleichen Zug noch überlegen, was da jetzt für Risiken raus identifiziert werden können. Gerade wenn es die Erstaufnahme ist, ist das alleine eigentlich fast nicht in einer Runde machbar. Dann lieber zu zweit reingehen, sich vielleicht auch nochmal Zeit nehmen für Rückfragen. Und natürlich auch gerade für die Risikoidentifikation sollte in solchen Fällen dann wahrscheinlich auch jemand mit Erfahrung einfach dabei sein, der sich überlegen kann, wo die Risiken eigentlich liegen.
Ja, also ich hatte meinen Assistenten, eine Erstprüfung, ist er losgelaufen, war einen halben Tag weg, hat sich die Prozesse gemacht oder einen Prozess gemacht, weiß schon gar nicht mal welcher das war, aber ist auch egal. Kam er zurück, hatte mords viel geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, und wie war die Prozessaufnahme? Ja, gut. Dann habe ich gesagt, ja, was bedeutet denn gut? Ja, gut, ist okay, passt. Ich so, ja, ist super, dann brauchen wir ja gar nichts mehr prüfen, oder? Wenn jetzt alles passt, dann sind wir fertig. Auf die Frage hin, die wir immer mal wieder bekommen, wie viel Risiken auf Aussagenebene brauche ich denn pro Account? Also hier ganz klare Antwort, null ist nicht die richtige Antwort. Nee. Höchstwahrscheinlich nicht. Genau. So. Und im Zuge dieses Gesprächs haben wir diese Prüfungsziele definiert, die wir adressieren. Oder hatten sie davor definiert oder machen es danach? Hat jeder so seinen eigenen Gusto. Und jetzt fange ich eben an, diese Risiken, die ich aus diesen Prozessgesprächen realisiert habe oder identifiziert habe, den Prüfungszielen zuzuordnen. Da kann es natürlich jetzt passieren, dass ich ein Risiko identifiziert habe, was bisher nicht auf mein, ich sage mal in Anführungszeichen, Standardprüfungsziel passt. Da muss ich schauen, ob ich nicht ein weiteres Prüfungsziel brauche. Oder vielleicht habe ich auch keine Risiken zum Beispiel für das Thema vorhanden sein, warum auch immer, dann brauche ich auch das Prüfungsziel vorhanden sein. Also da kommt schon der erste Challenge, ob mein 0815-Vorgehen wirklich zutreffend ist. Oder nicht.
Und das Ganze ist immer auch als rollierendes System zu verstehen. Ich meine, natürlich könnt ihr erst so richtig Prüfungsziele definieren auf das Unternehmen, angepasst, wenn ihr den Prozess kennt. Aber ihr müsst den Prozess ja irgendwie auch schon wissen, in welche Richtung ihr so ein bisschen losrennt. Also das überschneidet sich natürlich in gewisser Weise und kann dann eben auch ja am Ende des Prozessgesprächs neue Erkenntnisse bieten. Und dann muss man auch nochmal seine ersten Schritte anpassen, unter Umständen, wie Urs es gerade beschrieben hat.
Ja. Dann gehen wir doch mal jetzt mal
jetzt
wirklich
gehen wir mal so in so Risiken, die wir typischerweise aus dem Sachanlagevermögen einfach kennen. Und da muss man sich auch manchmal gar nicht, ich sag mal, das Rad neu erfinden. Das sind oft relativ logische Risiken, die man da identifizieren kann. Ja, desto komplexer natürlich ein Unternehmen ist, desto spezifischer sind dann vielleicht auch die Risiken. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Wir haben hier als allererstes in unserer Liste das Prüfungsziel der Bewertung. Und ja, was ist natürlich, was spielt in die Bewertung rein im Sachanlagevermögen? Da denkt man sofort natürlich an die Zu- und Abgänge. Und da ist erstmal das erste Risiko, dass eben die Werte, die bei Sachanlageabgängen und Zugängen erfasst wurden, einfach nicht dem entsprechen, was sie sollten, was auf der Rechnung erfasst ist. Das ist mal ein grundlegendes Risiko, das man identifizieren könnte.
Ja.
Und das Gleiche, was haben wir noch an Bewertungsthemen? Wir haben natürlich das Thema Abschreibung in der Folgebewertung. Auch da ist natürlich einfach das Risiko, dass die Nutzungsdauer falsch erfasst ist, nicht passend erfasst ist, dass die Abschreibung im System vielleicht einfach falsch erfasst wird oder wenn jemand händisch noch rechnen muss, dass sich verrechnet hat. Hoffen wir jetzt mal nicht, dass es jemand händisch ausrechnet, die Abschreibung jedes Jahr. Aber das ist auch ein ganz einfaches Risiko, das man bei der Bewertung des Sachanlagevermögens sehr schnell wahrscheinlich identifizieren kann und wo man sich dann im Prozessgespräch einfach auch überlegen muss, wie ist das hier abgedeckt.
Ja, und das ist auch spannend, du hast gerade angedeutet, also wenn jemand, das gibt es wirklich noch, dass Mandanten das Anlagegitter selber von Hand in Excel führen, da hat man natürlich deutlich höhere Themen im Bereich der Folgebewertung, als wenn es ein, ich sag mal, ein ganz klassisches SAP-System ist, bei dem die Parameter eingegeben sind und das Ding wird jedes Jahr automatisch berechnet. Mhm. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen. Da könnte es auch sein, dass jetzt das Risiko, irgendwie Abschreibungen sind falsch berechnet, aufgeteilt werden muss im Zweifel auf ja die individuellen manuellen Eingaben oder Berechnungsformeln, ja, die der Mandant macht. Deswegen da nicht als Gott gegeben ansehen, sondern immer darauf überlegen, trifft es auf meinen Mandant zu oder trifft es nicht zu. Aber das sind so die Klassiker, würde ich sagen, in den Bewertungen und so. Ne?
Genau.
Ja, dann haben wir das Thema Vorhandensein. Da ist ganz klassisch, Sachanlagen abgängig sind nicht gebucht.
Ja, das also ist das, was du sagst. Wir haben noch irgendwas aus dem Jahr 1960, wo man einfach zweifeln kann, ob es überhaupt noch gibt.
Genau, das ist immer schwierig tatsächlich. Ist natürlich auch super schwierig als BP das zu identifizieren. Deswegen wird ja eigentlich in einem regelmäßigen Turnus eine Anlageinventur durchgeführt. Das schadet mal auch nicht, wenn man sich mal vom Mandanten eine Anlage wiedergeben lässt mit Anlagennummern und dann einfach mal durch die Produktion läuft und mal stichprobenhaft einfach mal die alten Dinge rauszieht, um mal zu gucken, sind die noch da. Denn was man nicht vergessen darf, wenn der Jahresabschluss einen Anlagespiegel enthält, dann hat man ja auch immer die historischen AHKs da mit drin und die historischen AFAs. Klar, die sind im Buchwert dann wahrscheinlich weitestgehend auf 1 Euro abgeschrieben oder ähnliches. Oder 51 Cent, wenn es noch aus D-Mark-Zeiten kommt.
In dem Fall, ja.
Aber die weisen ja trotzdem was aus, was potenziell gar nicht mehr da sein kann. Deswegen, das ist schon immer mal wieder eine Überlegung wert, gerade wenn man ganz viele alte Schinken hat. Analysiert mal das Anlagegitter durch mit dem Tool eurer Wahl und guckt einfach mal, ob da irgendwelche kritischen Sachen drin sind, die man durchbesprechen sollte.
Genau.
Oder was auch tatsächlich immer mal wieder passiert, ist, wenn Unternehmensteile verkauft werden, dass nicht alles abgebucht wird. Ja, das ist auch immer wieder was, da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn so kumulativ viele Vermögensgegenstände auf einmal verkauft werden oder verschrottet werden, immer ein bisschen drauf achten. Und das Gleiche ist auch das Thema Abgangsbuchen liegen keine Abgänge zugrunde oder Zugangsbuchen keine Zugänge. Auch dann passiert, dann passt das ganze Thema Vorhandensein einfach nicht mehr im Bestand.
Genau. Also einfach, wenn fiktive Buchungen ausgelöst werden, gerade bei den Zugängen, ja, dann haben wir natürlich nichts, was vorhanden ist. Und das wäre natürlich eines der wahrscheinlich größten Risiken dann einfach im Sachanlagevermögen. Gut, und dann haben wir natürlich immer das Thema Ausweis und Verständlichkeit, heißt es oft. Also ist es einfach richtig ausgewiesen, das fängt schon damit an, sind die Haupt- und die Nebenbuchkonten den richtigen Hauptbuchkonten zugeordnet. Ja, ist jetzt eine Maschine in die Betriebs- und Geschäftsausstattung irgendwie reingebucht worden, das heißt, ja, bei den Zugängen einfach falsch kontiert worden. Sind vielleicht irgendwelche Daten aus den Eingangsrechnungen falsch übernommen worden und es handelt sich gar nicht um Sachanlagevermögen, sondern es ist eigentlich ein Vorrat oder ähnliches. Und dann natürlich ganz, ganz klassisch das Risiko, dass das Nebenbuch mit dem Hauptbuch einfach nicht übereinstimmt und damit der Ausweis von gewissen Konten einfach falsch erfolgt.
Das ist wirklich auch wichtig, würde ich nochmal darauf hinweisen, dieses Risiko, dass das nicht übereinstimmt. Ich habe das schon voll oft gesehen, dass man, dass es nicht übereingestimmt hat und das nicht kommuniziert wurde. So, und oft war dann das Thema, dass der Datenabzug unvollständig war, dass es die Vorjahresdatei war, die falsche Buchungskreis war. Die ganze Prüfungshandlung, die man dann darauf basiert, tätigt, weil das ist ja Klassiker, dass man dann das Anlagegitter nimmt, um die Zugänge zu identifizieren, die sind dann wertlos. Ja, also die führt man dann nochmal durch. Deswegen das immer gleich zu Beginn machen, auch wenn es so eine Standardprüfungshandlung aussieht, aber die ist wirklich wichtig, auch zu identifizieren, welche Konten nicht im Nebenbuch geführt werden. Klassischerweise geleistete Anzahlung.
Und das ist wirklich was, was man schon gut auch in Prozessgesprächen dann identifizieren kann. Einfach mal die Frage stellen an die Anlagenbuchhalter. Gibt es Konten, die nicht Nebenbuch geführt sind? Gibt es Sachverhalte, die manuell nebenher gebucht werden, im Hauptbuch gebucht werden? Ja, da hat man dann ein schnelles Verständnis und dann kann man das auch gleich in den Prüfungshandlungen später anwenden.
Genau.
Ja. So, jetzt könnte man eigentlich die Frage schon beantworten, wie viele Risiken muss ich denn adressieren? Wer gut aufgepasst hat, kann jetzt durchzählen. Das ist natürlich nicht die richtige Antwort, die wir da jetzt geben können. Die richtige Antwort ist natürlich, es kommt drauf an und es kommt aufs Unternehmen an und auf die Komplexität und Größe sowieso. Aber es müssen halt die passenden sein. Und ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, nur Risiken hinzuschreiben, damit ich Risiken dokumentiert habe, damit irgendwann ein Peer-Reviewer sagt, da hast du aber ganz schön viele Risiken identifiziert, das ist ja super. Das bringt ja nichts. Dann haben wir auch keinen risikoorientierten Prüfungsansatz am Ende mehr, sondern dann lieber auf wirkliche Risiken, ja, fokussieren und die dann ordentlich mit beurteilen und später mit Prüfungshandlungen adressieren. Und wenn man da dann eine Handvoll pro Aussageebene hat, ja, dann ist das doch normal und ich glaube auch einfach ein sinnvoller Ansatz.
Ja, also ich würde 20 Risiken als schon übermotiviert betrachten. Ein Risiko ist zu wenig.
Ja,
ja, also ich würde mal behaupten, ohne jetzt zu tief reingehen zu wollen, so mit 3 bis 6 pro Prüfungsziel kommt man eigentlich weitestgehend durch. Kommt auf den Einzelfall drauf an.
Klar.
Aber ich denke, das ist schon so ein Weg.
Und man muss ja auch so sehen, wir gehen nachher auf die Prüfungshandlungen und Kontrollen ein. Gerade die Prüfungshandlung muss man ja dann auch den Risiken zuordnen.
Ja.
Und wenn man mit seinen normalen Prüfungshandlungen, gerade in so einem klassischen Prüfungsgebiet wie im Sachanlagevermögen, wenn man da irgendwie merkt, okay, irgendeine Prüfungshandlung kriege ich jetzt nicht auf ein Risiko zugemappt oder ich habe irgendwie am Ende ein Risiko, da passt keine Prüfungshandlung dazu, ja, dann ist vielleicht auch die Risikoanzahl einfach noch nicht so ganz richtig. Dann muss man sich vielleicht echt nochmal überlegen, ob noch was fehlt oder einfach was zu viel identifiziert wurde.
Ja, wunderbar.
Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Wir dürfen beurteilen.
Ja.
Ist es hoch oder ist es niedrig oder mittel, wie auch immer. Und da ist jetzt auch wieder der Unterschied im ISA 315. Das ist auch eine große Neuerung dort, dass man eben die inhärenten Risiken und die Kontrollrisiken getrennt beurteilen muss und dann am Ende irgendwie zu einem Gesamtrisiko für die Aussageebene kommt. Genau, Urs, was habe ich denn unter einem inhärenten und unter einem Kontrollrisiko zu verstehen?
Oh, das ist jetzt aber gemein, Tobi. Das ist jetzt wirklich gemein. Also das inhärente Risiko auf einem Prüffeld ist quasi das Risiko, was in diesem Prüffeld immanent vorhanden ist. So mal ganz platt gesagt, wenn wir uns im Sachanlagevermögen bewegen, ist das Risiko deutlich geringer, dass da ein Fehler drin ist, als im Bereich des Finanzanlagevermögens, weil es einfach viel komplexer ist und so weiter. Komplexität ist nur einer der Merkmale. Der ISA 315 definiert 5 Merkmale, anhand derer ich dieses inhärente Risiko auf Prüffeldebene definieren muss. Das ist einmal die Komplexität, das ist einmal die Subjektivität, das ist einmal ein gewisser Grad an Unsicherheit, der da drin herrscht. Stichwort Rückstellungen. Gibt es Änderungen in dem Bereich des, also in dem Prüffeld? Keine Ahnung, wurde eine Bilanzierungsrichtlinie geändert? Mhm. Und dann natürlich das letzte Thema Fraud oder Beeinflussung oder einseitige Beeinflussung. Das sind so die 5 Ebenen, anhand derer ich das inhärente Risiko beurteile. Und die aggregiere ich dann quasi nach unten, dass ich eine Gesamtbeurteilung des inhärenten Risikos dann machen.
Genau. Und da kann man jetzt auch, wenn wir auf die letzte Folge nochmal zurückkommen mit den geschätzten Werten. Das ist natürlich zum Beispiel auch was, wenn ich jetzt eine Position habe, wo ich viele geschätzte Werte oder komplexe geschätzte Werte drin habe, dann werde ich mal mindestens bei der Komplexität, bei der Subjektivität, vielleicht auch bei der Unsicherheit und wahrscheinlich auch bei Management Bias und Fraud irgendwie höher liegen unter Umständen. Also wenn ich eben keine geschätzten Werte in meiner Position habe.
Genau.
Also solche Themen spielen da dann natürlich auf jeden Fall auch rein.
Ja, das ist wichtig. Und das Kontrollrisiko, um deine Frage abzuschließen, ist quasi das Risiko, dass eine bestehende Kontrolle einen potenziellen Fehler nicht aufdeckt. Und da kommt es halt auf das IKS drauf an, was ich, nachdem ich die Prozessaufnahmen gemacht habe, die Risiken identifiziert habe, mir dann im zweiten Schritt anschauen muss.
Ja, und dann muss ich irgendwie zu einem Gesamtrisiko kommen. Und das richtet sich natürlich danach, ja, wie ich das Kontrollrisiko und das inhärente Risiko im Schnitt wahrscheinlich oder in meiner Auswertung eben eingeschätzt habe.
Und auch da, um es einmal gesagt zu haben, das Gesamtrisiko, was da rauskommt, ist natürlich maßgeblich für den Umfang meiner Prüfungshandlung und meiner weiteren Tätigkeiten.
Mhm.
Also ich habe nämlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Kollegen dann ein extrem hohes Gesamtrisiko hatten, aber genau die gleichen Prüfungshandlungen durchgeführt haben, als ganz gering war. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also die ganzen Überlegungen, die man sich da anstellt, die sollen natürlich dann schon Ausfluss finden, entweder im Anzahl der Stichproben oder auch Anzahl der Prüfungshandlungen, Arten der Prüfungshandlungen, Stichwort überraschende Momente oder sowas.
Ja. Und es ist natürlich auch immer schwierig, wenn man dann beim Kontrollrisiko zu einem geringen Kontrollrisiko kommt. Man hat sich aber nicht überhaupt nicht groß mit den Kontrollen beschäftigt, hat die wahrscheinlich nicht mal im Design so richtig aufgenommen und erst recht nicht getestet. Also da wäre ich natürlich auch vorsichtig, zum Ergebnis zu kommen, dass mein Kontrollrisiko gering ist, wenn ich mich mit den Kontrollen selber gar nicht so tief beschäftigt habe in meiner Prüfung.
Ja.
Gut. Jetzt gibt's noch eine besondere Klasse bei der Beurteilung der Risiken, die bedeutsamen Risiken, die der Standard eben so kennt und definiert. Und das sind die Risiken, die unter allen beurteilten Risiken am Ende irgendwie, das sagt immer so schön, der Standard am oberen Spektrum liegen, heißt das. Also die halt besonders wesentlich sind und besonders riskant eingestuft werden. Ganz klassisch ist natürlich die Umsatzabgrenzung. Die schreibt der Prüfungsstandard ja auch als standardbedeutsames Risiko vor. Das heißt, wenn ich zum Ergebnis komme, dass ich da kein bedeutsames Risiko habe, dann muss ich auch dokumentieren, warum ich das nicht habe. Genau.
Das könnte beim Sachanlagevermögen beispielsweise sein, ich habe eine Immobilie, die Werthaltigkeitsthemen hat. Ja, ja, also ganz, ich habe irgendwie so eine Immobilie, die immer so ein bisschen schwankt und die vielleicht nicht vermietet ist oder die baufällig ist und so weiter. Da kann schon sein, dass jetzt aus so einem Sachverhalt ein bedeutsames Risiko für die Bewertung resultiert.
Und auch hier darf man vielleicht, seit es die ISAs gibt, nicht mehr so ganz in der alten Denke sein, dass es immer die gleichen bedeutsamen Risiken sind, sondern ich sollte mir am Ende sozusagen meine Ampeln so ein bisschen angucken. Und wenn ich mir gerade bei den inhärenten Risiken nochmal aufrufe, dass ich die Komplexität, die Subjektivität, die Unsicherheit, die Änderung und Fraud habe, und da bin ich oft bei hoch gelandet, ja, dann sollte ich insgesamt mal gucken, wo bin ich denn bei hoch gelandet, bei welchen Risiken, und habe ich dann nicht an den Stellen die bedeutsamen Risiken. Und muss ich da nicht auch jährlich so ein bisschen überprüfen, ob die bedeutsamen Risiken sich nicht geändert haben? Also da haben die ISAs schon auch nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt, als das früher der Fall war.
Ja, ich kenne auch Stimmen, die sagen, wenn einer der 5 inhärenten Risikofaktoren hoch ist, dann ist es automatisch ein bedeutsames Risiko auf Aussagenebene. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass es so vorgeschrieben ist oder dass man es irgendwo liest, sondern das ist dann halt individuelle Interpretation. Wie immer, es kommt drauf an.
Genau. Gut, wichtig ist, wenn ich die bedeutsamen Risiken identifiziert habe, muss ich die natürlich auch irgendwie besonders adressieren.
Ja, genau.
Und okay, dazu kommen wir jetzt nämlich zur Adressierung.
Genau, und das hast du vorhin auch schön gesagt, also jetzt, wenn ich alle Risiken angelegt habe, dann überlege ich mir, wie kriege ich jetzt diese Risiken auf ein vertretbares Maß reduziert. Das kann ich entweder durch Kontrollen machen, Kontrollprüfungshandlungen, also Kontrollfunktionsprüfungen, oder eben substanzielle Prüfungshandlungen. Das können analytische Prüfungshandlungen sein. Es können aber auch Einzelfallprüfungshandlungen sein, klassischerweise Stichproben.
Genau. Ja. Und ich glaube, da kennen wir, die Folge haben wir aufgenommen, da kennt auch jeder die Zugangsprüfung, ist das. Ja, und wie gesagt, Zugangsprüfung, Abgangsprüfung, Umbuchungen und so weiter. Wie gesagt, wichtig ist halt am Ende, dass jedes identifizierte und beurteilte Risiko auch irgendwie angemessen adressiert wird durch Prüfungshandlungen und dass man dann am Ende sagt, ja, jetzt habe ich ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erhalten.
Super. Also ich würde sagen, wir sind durch.
Wir sind durch. Das Thema Kontrollen können wir noch kurz ein bisschen sagen. Die kann man natürlich auch, wenn man sich dazu entscheidet, Funktionsprüfungen durchzuführen. Dann habe ich natürlich auch die Kontrollen, die ich da jeweils zuordnen muss und testen muss. Aber das ist eigentlich das gleiche Schema, wie wenn ich Prüfungshandlungen durchführe.
Ja. Gibt es immer wieder Kontrollen. Auch Kontrollen, die vielleicht die Finanzbuchhaltung nicht kennen. Zum Beispiel eine Anlage. Jede Anlage, die aktiviert wird, kriegt eine Plakette, ja, und die Plakette muss angebracht werden und das tut aber jemand anderes und jemand anderes überprüft es, ob jede Anlage eine Plakette hat und es steht eben im Betriebnahmeprotokoll oder sowas, dann könnte es schon Kontrollen sein, die dafür verwendet werden können.
Gut, dann sind wir einmal durchgeflogen und ich darf mich noch an die Zusammenfassung wagen.
Ich würde sagen, die nächste Minute gehört dir. Los geht's.
Sehr schön. Wir haben in der Prüfung den risikoorientierten Prüfungsansatz und aus diesem Grund müssen wir uns eine Prüfungsstrategie und ein Prüfungsprogramm überlegen. Dieses leiten wir insbesondere für wesentliche Positionen, in unserem Beispiel das Sachanlagevermögen, aus verschiedenen Schritten ab. Wir gewinnen einmal ein Verständnis vom Unternehmen und dessen Umfeld und insbesondere natürlich beim Sachanlagevermögen, ja, welche Posten sind in Sachanlagevermögen überhaupt vorhanden und wie wesentlich und komplex ist es für das Unternehmen. Dann überlegen wir uns im nächsten Schritt, welche Prüfungsziele für das Sachanlagevermögen auf Aussageebene vorhanden sind. Das ist klassischerweise das Vorhandensein, die Bewertung und der Ausweis, ist aber natürlich immer individuell für das Unternehmen einzuschätzen. Anschließend nehmen wir die Prozesse auf für die Anlagenbuchhaltung und im Rahmen dieser Prozesse identifizieren wir bereits die Risiken. Risiken hierbei sind zum Beispiel bei der Bewertung, ob Abgänge und Zugänge richtig bewertet sind, die Abschreibung richtig ermittelt wurde. Beim Vorhandensein interessiert uns vor allem, ob die Zugänge eben überhaupt vorhanden sind oder ob es um fiktive Buchungen sich handelt. Und beim Ausweis ist insbesondere die Abstimmung des Haupt- und des Nebenbuchs ein wesentliches Thema. Wenn wir dann alle Risiken identifiziert haben, müssen wir diese beurteilen. Dabei unterscheiden wir inhärentes Risiko und das Kontrollrisiko. Wir müssen zu der Einschätzung kommen, ob es eben gering, mittel oder hoch ist und kommen dann am Ende insgesamt zu einem Gesamtrisiko pro Aussageebene. Aus dieser Beurteilung der Risiken müssen wir anschließend dann auch den Umfang der Prüfungshandlungen bestimmen. Für höhere beurteilte Risiken müssen wir auch ja entsprechend mehr Prüfungshandlungen und umfangreichere Prüfungshandlungen durchführen. Wichtig ist noch, dass wir die bedeutsamen Risiken identifizieren und beurteilen müssen. Das sind eben solche Risiken, die besonders hoch sind.
Super.
Cool.
Ich habe viel mitgenommen, Tobi.
Ich auch.
Super. Dann, und wenn ihr noch weitere Wünsche habt für irgendwelche Folgen, gerne melden.
Genau, oder Fragen hierzu, dann können wir da auch drauf eingehen.
Oder wenn es hilfreich war, dass wir noch weitere Accounts machen, dann auch gerne Bescheid geben.
Logisch.
Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.